Vorher fange ich an mit 1. Korinther 12. Und zwar geht es da um den Leib, es geht um Gemeinde. Vorweg muss ich vielleicht noch sagen, die Korinther, das waren ja schon so Schurken eigentlich so, das war echt eine Chaos-Gemeinde. Also wenn ihr das so ein bisschen lest, da geht es ja drum, in Kapitel 5, 1. Korinther 5, da war zum Beispiel Unzucht. Einer hatte die Frau seines Vaters. Dann hatten sie ein Problem mit Richten und mit Ruhm. Also gab es ganz viele Leute, die sich groß gemacht haben und die der Boss sein wollten. Dann gab es ja das Problem mit diesen Rechtsstreiten in Kapitel 6, wo Paulus ihnen dann sagt, ihr sollt nicht, wenn ihr Rechtsstreit habt, eben vor weltliche Gerichte ziehen, sondern sollt es selbst lösen. Es ging um die Unverheirateten und es ging dann um das Götzenopferfleisch, also überall Probleme eigentlich, wo man hinschaut. Und dann sogar beim Abendmahl war es ein Problem, dass manche schon vorher gegessen haben und dass es deswegen Spaltungen gab. Wenn ihr zusammenkommt, so hält man das da nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Also das wäre jetzt so, wie wenn heute Morgen schon 2, 3 betrunken wären von euch und der andere hätte eben von seinem Vater die Frau, das ist ein richtiges Chaos. Und dann gab es noch so diese Strömung, dass ganz viele Leute wichtig sein wollten. Die wollten Chef sein. Und deswegen muss Paulus da 2 Briefe schreiben und er muss ganz viele Sachen klarstellen. Unter anderem muss er das mal klarstellen, was in diesem Leib, der Leib ist so das Bild für die Gemeinde, was er denkt, was es da zu tun gibt und wie das strukturiert sein muss. Da geht es um Apostel, um Propheten und es geht aber eigentlich um die Beziehung von den Gliedern im Leib. Und das möchte ich heute irgendwie mischen mit Vision, von dem ich jetzt am Anfang gesprochen habe. Aber ich glaube, jetzt bleiben wir doch mal erstmal bei diesem 1. Korinther 12. Viele Glieder, ein Leib. Und da schreibt Paulus in Vers 13 dann, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns am schwächsten zu scheinen, die nötigsten. Ich mache ein bisschen einen Sprung, sonst geht es ja nur um Glieder und Leib. Aber ich muss euch noch einen Witz erzählen vorher. Von den 7 Zwergen. Das ist so ein Märchen. Von einer schönen Frau und die 7 Zwerge. Also das Schneewittchen, genau, und die 7 Zwerge. Das ist ein Mann, der ist unterwegs und dann kommt er halt in den Wald. Und dann sieht er 6 Zwerge. Dann sagt er zu den Zwergen, hey, ich verstehe gar nicht. Ich habe gedacht, ihr seid 7 Zwerge. Und dann sagt der eine Zwerg, ja, keine Leute. Also in der Gemeinde ist immer ein Problem eigentlich oder auch an jedem Job eigentlich. Es fehlen immer an Leuten. Es sind nicht genug Leute da. Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil Paulus sagt hier, es gibt diesen Leib und jedes Glied hat seine Funktion. Also der Leib ist eigentlich komplett. Also wenn es nicht genügend Leute sind, dann glaube ich, dass Leute nicht in ihrer Position sind im Leib Christi. Deswegen wäre mein erster Punkt, was ist deine Position im Leib? Bist du ein Finger? Also da gäbe es ja zum Beispiel 10 davon. Bist du ein Mund oder ein Fuß? Und ich glaube, das Erste, was Paulus hier sagen will, ist, was ist denn deine Position, wo stehst du? Und das müssen wir wissen, was ist unsere Gabe, wo gehören wir hin? Und manche wollten da halt ein Mund sein, aber sind vielleicht nur ein Fuß. Manche wollten ein Kopf sein, aber waren nur ein Knie. Und er sagt, jedes Glied ist gleich wichtig und der Leib funktioniert nur, wenn alle Glieder in der richtigen Position sind. Sonst wäre das ja irgendwie verschränkt. Und warum sind wir manchmal nicht in unserer Position? Eine Möglichkeit ist, du kommst vielleicht hierher und du bist halt ein Gast und du denkst, ich bin ja kein Mitglied. Und weil ich kein Mitglied bin, dann hocke ich vielleicht ganz hinten links oder ganz vorne rechts, oder so, dass mich keiner sieht, und dann muss ich hier auch nichts machen. Aber das stimmt ja nicht. Paulus sagt, dass auch wenn du kein Mitglied hier bist, dann gehörst du zu diesem Leib. Also in dem Moment, wo du hier in diese Räume kommst, schreibt Paulus davon, dass es wichtig ist, dass du in deine Funktion kommst, wenn du ein Finger bist, dass du als Finger funktionierst. Sonst funktioniert der Leib nicht. Deswegen glaube ich, dass Mitgliedschaft zum einen wichtig ist, aber wir leben ja in einer Zeit, wo Menschen nicht mehr Mitglieder werden in Gemeinden. Also es gibt ja so ein Buch, hat jemand geschrieben, und da beschreibt er, da gibt es so eine Sozialstudie in Amerika, 2015 sagt, da haben 65 Millionen Christen die Kirche verlassen, also die Staatskirche und alle Kirchen. Davon sind 13 Millionen wieder in andere Kirchen oder in Online-Kirchen, und 50 Millionen sind komplett weg von der Kirche. Also wir leben in einer Gesellschaft und in einer Zeit, wo Menschen eigentlich nicht mehr in eine Kirche oder in eine Gemeinde gehen. Ich kenne in meinem Freundeskreis, kann euch aufzählen, ganz viele Leute, die sind gläubig, die gucken sich Predigten an, aber die gehen nirgends mehr in eine Gemeinde, weil sie frustriert sind, weil sie verletzt sind oder aus anderen Gründen. Aber der Leib existiert ja trotzdem noch. Also das ist halt unsere Gesellschaft, das ist unsere Zeit, und wir sind jetzt noch hier, wir treffen uns noch, und für uns geht es jetzt darum, und auch für die anderen, die nicht mehr in eine Gemeinde gehen, ihre Position zu finden, damit dieser Leib funktioniert. Das Zweite ist, das Auge kann ich zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Also das Erste ist, finde deine Position. Das Zweite ist so Überheblichkeit eigentlich. Also ich bin extrem empfindlich, wenn Menschen überheblich sind, weil mich das immer verletzt und weil ich mich dann immer abgelehnt fühle. Überheblichkeit oder Stolz ist eigentlich so diese Suche nach so diesem ganz oben sein, ganz oben auf der Spitze. Reinhold Messner, nachdem er den Mount Everest erklommen hat, ist er in eine tiefe Depression gefallen, weil er war ganz oben und er hat alles erreicht, was man erreichen konnte. Danach war einfach nichts mehr. Es war so plötzlich so leer, das Leben. Woody Allen hat man gefragt, Woody Allen, was hättest du gerne gewusst, was du jetzt weißt, als du 18 warst? Und dann hat er geantwortet, ich hätte gerne gewusst, dass ganz oben an der Leiter des Erfolgs nichts ist. Das Leben ist eigentlich nichtig, schreibt der Prediger, und dieser Drang, da oben zu sein und dann festzustellen, da oben ist eigentlich nichts, oder dieser Drang, ich muss das und das haben, ich brauche ein neues Auto, ich brauche jetzt an meinem Haus neue Fenster, damit es schön dicht ist. Und immer wenn man das hat, dann merkt man eigentlich, das ist nichts, das gibt uns nichts. Und das war aber in Korinth ein Problem. Sie haben gedacht, wenn sie hochkommen, wenn sie ein Mund werden oder ein Ohr und man sie sieht, dann sind sie wichtig. Und deswegen haben sie gesagt, zur Hand, ich brauche dich nicht. Jetzt sagt aber Paulus was ganz Entscheidendes. Das geht gar nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich brauche dich nicht. Egal wen von euch, geht nicht. Wenn ich jetzt ein Mund bin, ich kann nicht sagen, ich brauche euch nicht. Und jetzt ist es so, es gibt so unehrbare Glieder. Ich glaube, der spricht da einmal von dem Intimbereich, aber spricht auch, glaube ich, von Füßen. Füßen sind ja in dieser Kultur unehrbar, weil sie stinken. Und die bedecken wir dann mit besonderer Ehre, oder die werden dann... Und diese Glieder am Leib, die, sagt er, sind besonders wichtig. Vers 24. Vers 23, und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Also die Glieder im Leib, die geringer sind, die haben aus Gottes Sicht höhere Ehre. Damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Ich war mal auf einer Konferenz mit der Heike, weißt du es noch, Heike, in Gundelfingen, auf so einem Seminar, da ging es um Seelsorge. Und ein Thema war so Abstand und Nähe. Wie kann man in Seelsorge genügend Abstand halten und genügend Nähe? Und jeder hat halt so seine Meinung gesagt, es war so eine Arbeitsgruppe. Und da war so ein Mann dabei, der war so eher unscheinbar, wo ich so gedacht habe, dem traue ich so nichts zu, habe ich irgendwie gedacht. Der war für mich auch nicht interessant. Man will ja dann immer sich eher mit interessanten Leuten umgeben auf so einer Konferenz. Man will ja schön reden und cool sein und so. Das wäre jetzt jemand, der war für mich einfach nicht interessant. Aber der hat dann irgendwann, als wir danach so vorgestellt haben, was jeder denkt, ist es so eine 8 gelaufen und hat gesagt, Nähe und Distanz, das empfindet er wie eine 8. Ich gehe hin zu einem Mensch, bin in der Nähe und ich gehe wieder zurück in meinen Rückzugsraum. Und er hat es dann die liegende 8 genannt. Und dann das ganze Seminar, irgendwie ging es immer um die liegende 8. Alle haben immer wieder ihn rezitiert. Und plötzlich war er der wichtigste Mann auf dem Seminar für mich. Und diese liegende 8, ich denke da heute noch dran, das ist schon ein paar Jahre her mit dem Seminar. Immer wieder, wenn es um Nähe und Distanz geht. Und es war so ein unscheinbarer, ruhiger, in sich gekehrter Mann. Und Gott hat ihm höhere Ehre gegeben, eigentlich. Weil er hat uns alle was gelehrt. Und das schreibt Paulus hier, dass die geringeren Glieder von Gott höhere Ehre kriegen. Das heißt, die Person, von der du eigentlich am wenigsten denkst, dass du von der was lernen könntest, von der kannst du eigentlich am meisten lernen. Was ich glaube ist, was diese Glieder dann zusammenhält, ist dieses Gebet, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und jetzt versuche ich das noch zu mischen mit dem, was ich glaube, was Gott tun möchte. Ich glaube, Gott möchte den Christen, ich spreche jetzt hier von der Region, aber ich spreche auch hier zu euch heute Morgen, etwas ins Herz schreiben. Und zwar Namen, Menschen. Also in Jeremia 31 geht es ja darum, dass Jeremia prophezeit, dass eine Zeit kommt, wo wir den Geist Gottes haben, wo der Geist dann in uns gelegt wird. Ihr kennt die Stelle ja auswendig, ich habe darüber schon so viel gepredigt, Jeremia 31, von diesem neuen Bund, wo es heißt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie soll mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also Gott spricht ja von einer Zeit, wo er sein Gesetz, was sein Wille ist, in unser Herz gibt und in unseren Sinn schreibt. Und dieses Schreiben ist immer mit der Finger Gottes, der ja schreibt, auch die 10 Gebote, das steht immer für den Geist Gottes. Wenn Gott von dem Finger spricht, ist es der Geist Gottes. Und ich glaube, dass der Geist Gottes in unsere Herzen und in unseren Sinn etwas schreiben möchte. Und ich glaube, dass es Namen sind, und zwar Namen von Menschen. Ich glaube, dass diese Glieder am Leib, das werden jetzt ihr Geschwister, anfangen müssen, eben in ihre Position zu kommen, aber auch anfangen müssen, miteinander in Kontakt zu kommen. Und das geschieht so, wenn Gott Namen in unser Herz schreiben darf. Das sind eigentlich 2 Namen, die er erstmal in unser Herz schreibt. Und das sind erstens mal die Leute in der Gemeinde, die uns nerven. Das sind die ersten, die er in unser Herz schreiben will, und das sind die ersten, für die wir beten sollen. Also da will ich ja hin, dass diese Vision, von der ich am Anfang erzählt habe, dass ich glaube, die Gemeinde wird eine Gemeinschaft des Gebets sein. Das sehe ich prophetisch, aber das sehe ich auch was, wo ich glaube, dass wir hinwachsen sollen. Eine Gemeinschaft des Gebets, die füreinander wächst. Und Anfang tut es so, dass Gott uns Namen ins Herz schreibt. Und den ersten Namen, der euch ins Herz schreibt, sind die Menschen, die euch nerven. Das habe ich gesagt. Wie komme ich da drauf? Nicht einfach so, das habe ich auch mir nicht ausgedacht, aber der Professor Dietrich, dieser Psychologe, sagt ja, wenn eine Gemeinde nur aus Leuten besteht, die homogen sind, also homogen heißt, die ticken alle gleich, dann sieht er aus soziologischer Perspektive dann ein Problem, weil man blind wird, betriebsblind. Er sagt, eine Gemeinde braucht immer ein, zwei Leute, die ein bisschen anders sind, damit die uns wie so ein Spiegel reflektieren. Im israelischen Militär hat man das anders gesagt, da gibt es ja diese Philosophie vom 10. Mann. Ich glaube, es war 1973, war das der Yom Kippur-Krieg. Das weiß ich nicht mehr genau, aber man hat halt gedacht, wir sind jetzt stark gerüstet in Israel und die Ägypter da unten, die haben ja nur ein paar Leute und war sehr überheblich und hatte dann bittere Niederlagen erlitten, hat zwar am Ende dann trotzdem gewonnen, aber man war irgendwie, hat gedacht, wir haben es voll im Griff. Und dann haben sie gemerkt, okay, wir brauchen diese Philosophie des 10. Mannes. Wir brauchen, wenn wir 10 Leute sind, sind 9 immer davon überzeugt, was richtig ist. Und dann brauchen wir immer einen 10., der komplett dagegen redet und komplett dagegen argumentiert, wo wir falsch liegen. Damit diese 9 merken, wo sie falsch liegen. Das heißt, die Person, die Gott in dein Leben stillt, die dich nervt, ist eigentlich die Person, mit der Gott dich was lehren will. Und ich habe so ein paar Leute, die mich nerven. Also jetzt nicht hier in Ettenheim, aber auch auf Konferenzen, Pastorenkonferenzen, da gibt es manchmal Pastoren, die nerven mich, wo ich denke, die machen so ihr Ding, die nehmen gar keine Rücksicht auf mich, so, die sind voll cool, die interessieren sich gar nicht für mich und die nerven mich dann. Und dann sehe ich die wieder auf Facebook und dann beschäftigt mich das. Und dann merke ich aber, da will Gott mir was zeigen, da will er mir vielleicht zeigen, hey Patrick, hast du vielleicht ein Problem mit Annahme oder Ablehnung? Oder hast du ein Problem, wenn jemand besser ist wie du? Und heute Morgen habe ich so gemerkt, das ist ein Punkt, ich muss anfangen, für diese Leute zu beten. Und ich muss in diese Prozesse gehen, die mir diese andere Person lehrt, dadurch, dass sie mich nervt. Also das sind die Menschen, für die uns Gott ins Herz schreibt als erstes und für die wir anfangen dürfen zu beten. Damit dieser Leib zusammenwächst, also darum geht es mir. Es geht mir darum, dass wir hier in Ettenheim so zusammenwachsen. Und ich glaube, Gebet ist das, was uns zusammenschweißt, was diese Glieder zusammenschweißt. Und ich träume von einer Gemeinde, nach 1. Korinther 12, eine Gemeinde, die füreinander betet, aber auch die diese Geistesgaben dann ausübt. Darum geht es ja auch noch. Das Zweite ist, wie schreibt Gott uns einen Namen auf unser Herz? Ich denke, das macht er individuell bei jedem anders. Bei mir macht das so, dass immer wenn ich bete, kommen mir ein, zwei Namen von Freunden, die nicht gläubig sind. Wie würde Gottes Geist sie in mein Herz schreiben, mich immer wieder daran erinnern, hey, bet für die. Und ich bete täglich für sie. Und ich glaube, dass das in unserer Gemeinde auch so passieren kann und dass das gut wäre, wenn wir darauf reagieren, hey, wen schreibt denn Gott da in dein Herz hinein? Der eine, der dich nervt und die andere, wo du merkst, die Person liegt mir auf dem Herzen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, füreinander zu beten, dann werden wir stark als Gemeinde. Und meine Idee war ja, dass ich gesagt habe, letztes Mal viele Leute sind jetzt gegangen, viele neue sind dazugekommen. Und dass ich jetzt glaube, dass so eigentlich eine neue Vision ein bisschen entstehen kann oder dass wir so eine neue Vision anvisieren, und das wäre meine Vision, dass wir als Gemeinde im Gebet füreinander stark werden. Das Problem ist aber, es ist ein kulturelles Problem noch. Dazu muss ich kurz mit euch in Libanon springen, da war ich mal für 3 Wochen, da hat der Paul, mein Freund, eben eine Sprachschule gemacht. Und dann, da haben wir immer Bibeln verteilt, so, das war irgendwie ganz normal. Und dann waren wir auf so einer Konferenz und ich bin so jemand, ich brauche irgendwann mal meine Ruhe vor Leuten. Und du bist ja, wir waren im Libanon, ich weiß nicht mehr, in irgendeiner Stadt. Du konntest da nirgends hin, weil du kanntest ja niemand. Also habe ich mich ganz weg auf so eine Bank gesetzt. Und es ging keine 10 Sekunden, kamen 2 Jungs und sagen, hey, oh, ist ja voll schlimm, hey, du sitzt hier allein. Oh, es tut uns voll leid, hey, ich hoffe, dir geht's gut und so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, und das haben die mir auch erklärt, dass es ganz schlimm ist, wenn jemand da alleine sitzt. Das geht in dieser Kultur nicht. Die machen alles zusammen, wenn du auch da unterwegs bist. Die Araber sind immer zu zweit. Das gibt es eigentlich nicht, dass da einer allein kommt. die übernachten, glaube ich, auch zu zweit im Bett. Also bei uns in Afrika war das immer so, wir hatten ein Dreierzimmer, drei Jungs, und dann hat immer noch einer bei dem unten im Bett geschlafen. Das Bett war 90 Zentimeter breit. So in diesen Kulturen ist das ist normal, wir machen alles zusammen. Wir sind aber eine Kultur im Westen der Individualität und der Einsamkeit auch eigentlich. Mutter Teresa hat ja gesagt, the greatest poverty in the West is loneliness. Die größte Armut des Westens ist die Einsamkeit. Und ich war ja schon auch ein bisschen unterwegs, hier auf der Bibelschule und so. Und was ich gemerkt habe, dass viele Männer einsam sind. Also Einsamkeit ist, glaube ich, jetzt nicht nur immer so, das ist erstmal so, glaube ich, auch ein Gefühl. Ich glaube, das gibt es auch oft. Wir sind gefallene Menschen und uns fehlt ja auch diese Beziehung zu Gott irgendwie. Einsam kannst du auch sein unter ganz vielen Menschen. Aber es gibt auch viele Männer, die machen alles mit sich selbst aus. Das liegt so in der Natur des Menschen. Bei Frauen ist es ein bisschen anders gelagert. Die sind mehr so, die müssen dann immer ihre beste Freundin anrufen, gleich alles erzählen. Aber wir Männer, wir schaffen das auch alleine. Das heißt, in unserer westlichen Kultur ist diese Individualität. Und in der Gemeinde aber, sagt Paulus jetzt, funktioniert es eigentlich nicht. Weil wie kannst du als Auge sagen, ich brauche die Hand nicht? Das heißt, was Paulus eigentlich sagt, ihr braucht jemand, mit dem ihr das, was euch bewegt, teilen könnt. Und viele sagen dann, ich habe keinen Freund, keiner interessiert sich für mich. Aber ich glaube, das muss man einfach suchen. Und eben der dritte Punkt, was Gott auf unser Herz schreiben möchte, wer könnte denn dein geistlicher Freund werden, mit dem du dich austauschst? Weil ich glaube, diese ganzen Donners nennt man sie ja, also die nicht mehr in Gemeinden gehen, ich glaube, dass sie alle irgendwo verkümmern in Einsamkeit, weil also mit einsam meine ich, auch auf geistlicher Ebene haben sie niemanden, mit dem sie sich austauschen können. Und ich glaube, dass Gott jemand auf unser Herz schreiben möchte, mit dem wir anfangen, uns zu treffen, zu beten. Aber zuerst müssen wir dafür beten, wer das sein könnte, und dann müssen wir dafür beten, dass das entsteht, dass das passiert und dass Gott uns das schenkt. Gott möchte was auf unser Herz schreiben. Und es sind Menschen, die auf unser Herz schreiben. Das ist auch alles, was am Schluss übrig bleibt. Die Beziehung zum Menschen. Und wir sehen das ja jetzt, dass viele Dinge erschüttert werden. So schreibt es ja auch schon der Hebräerbrief, dass eine Zeit kommt, in der alles erschüttert wird, damit das, was wirklich Bestand hat, übrig bleibt. Und ich glaube, das, was am Schluss besteht, ist das, was aus Liebe und was Beziehung zu Gott und zum Menschen, das, was wir da aufgebaut haben. Ich glaube, dass vieles noch erschüttert werden wird. Die Bibel schreibt es auch so. Und jetzt gibt es noch ein Problem. In 1. Korinther, die waren nicht so gut miteinander, mit Menschen. Da gab es richtig Spaltungen, richtig Stress. Ich glaube, ein Hauptproblem ist eigentlich Spaltung, wo man sich in der Gemeinde verletzt. Und ich glaube auch, dass der Teufel immer wieder Spaltung reinbringen will, weil er will die Gemeinde ja zerstören. Ich glaube, Verletzung, Ablehnung ist ein großes Problem. Annahme. Ich glaube auch, Isolation ist ein großes Problem. Aber Paulus macht uns hier eigentlich Mut und sagt, dass wir dieses Mahl zusammen feiern sollen. Das haben die Korinther auch nicht hingekriegt. Aber wir heute Morgen, wir haben ja die Chance, das hinzukriegen. Und ich habe das schon mehrmals gesagt, aber ich sage es gerne immer wieder, dass dieses gemeinsame Essen im Orient ja der Friedensschluss ist. Also bei Psalm 23, du bereitest mir ein Mahl im Angesicht meiner Feinde, heißt, dass diese Feindschaft zu meinen Feinden in den Friedensschluss endet, weil ich mit ihnen esse. Wenn du zum Essen eingeladen wirst, dann schließt du Frieden. Und das Abendmahl war ja ein Essen. Ich weiß nicht, wie lange das ging, das musste man vorbereiten. war das das Passamahl, das Abendmahl, genau. Ich glaube, das ging schon 1-2 Stunden, was man da gegessen hat. Man kann es ja so nachfeiern in so einem Triklinium, also so einem U. Da gibt es richtig Essen, da gibt es richtig Spaß, da schließt man miteinander Frieden. Und wenn wir das heute Morgen feiern, dann nähern wir uns einander ein Stück an, weil wir miteinander essen quasi. Das ist ein Symbol. Es ist jetzt nur Wein und Brot. Und ich träume wirklich von dieser Gemeinde. Danke, dass ihr vorher für mich gebetet habt als Pastor. Du hast für Demut für mich gebetet, wo ich gedacht habe, oh wow, ja, das wird schwer, Demut zu lernen. Und Geduld heißt ja auch, dass Prüfungen kommen immer, weil Geduld und Demut lernst du nur in harten Prüfungen. Aber ich bin Pastor und ich bin dieser Mund, der hier spricht. Und ich mache mir ja Gedanken über euch und über uns, wo das hinführt, wo gehen wir hin, was machen wir eigentlich, was haben wir vor. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwie zusammen wachsen, zusammenrücken, dass es keine Spaltung mehr gibt zwischen uns. Dass wir einander näher kommen, aber auf dieser geistlichen Ebene. Dass wir einander auch mal fragen, hey, wie geht's dir mit Jesus? Die Frage kriegt man selten gestellt. Und manchmal wissen Leute gar nicht, was sie sagen sollen. Ich stelle die Frage immer irgendwann, wie geht's dir mit Jesus? Wo stehst du, wie geht's dir? Und Abendmahl ist ja tatsächlich was, wo wir das feiern, dass wir ein Leib sind, dass wir zusammengehören. Und davon träume ich eben, von 1. Korinther 12, von diesem gemeinsamen Essen, von diesem Friedensschluss. Und dann, das schaffe ich jetzt aber nicht mehr, dann geht es ja noch weiter um diese Geistesgaben. Apostel, Propheten, die finde ich auch cool, die fände ich auch noch gut, wenn die auch noch bei uns wären. Und zwar dem einen, Kapitel 12, Vers 8, wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, Erkenntnis, Glaube, Kraft, Wunder zu tun, prophetische Rede, Geisterunterscheidung, Zungenrede, gab es sie auszulegen. Dann weiter unten. Sind alle Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, haben alle die Gabe, gesund zu machen, reden alle in Zungen, können alle auslegen. Also hier wäre so eine Gabenliste eigentlich, die ist nicht vollständig. Aber hier gibt es Wunder, hier gibt es prophetische Rede, gesund. Hier werden Leute gesund, geheilt. Das war da irgendwie trotz dieser Chaosgemeinde in Korinth trotzdem sehr aktiv, die Geistesgaben. Das gehört irgendwie dazu. Manche sagen zwar, die haben aufgehört, weil ja dann da steht, dass die prophetische Rede aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis. Aber die Praxis zeigt eigentlich, ich erlebe das immer wieder, dass wo Geistesgaben auch aktiv sind, dass das auch irgendwie trotzdem noch passiert, auch heute. Das wäre jetzt aber vielleicht eine andere Predigt. Ich will mit euch Gemeinschaft haben, geistliche Gemeinschaft. Und ich träume auch von einer Gemeinde, das habe ich mit diesem Gebet gemeint, wo wir füreinander beten, das habe ich letztes Mal angedeutet, dass wir offen werden füreinander, dass wir anfangen füreinander zu beten, dass wir den anderen auf dem Herz haben. Und deswegen fange ich immer wieder an, von meinen Gebetsanliegen zu erzählen. Und ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam auch machen. Ein Anliegen war die Heizung. Ein Anliegen ist jetzt mein Sohn, der Fridolin, der soll in den Kindergarten. Jetzt hat er sich erst den Fuß verstaucht und jetzt hat er heute Morgen irgendwie eine Bindehautentzündung am Auge und Ohrenweh. Ich möchte damit anfangen, fangt an für mich zu beten und ich wünsche mir, dass wir anfangen füreinander zu beten.